Wir sind in der Gottesdienstserie Influencer. Jesus ist der Influencer Nummer eins und ich würde gerade in die Predigt mit einsteigen, weil wir uns nachher noch Zeit nehmen wollen, um auch miteinander das Abendmahl zu feiern. Und Influencer heißt übersetzt ganz einfach Beeinflusser. Man kennt den Begriff wahrscheinlich eher so aus der Werbebranche, wenn irgendwelche Produkte irgendwelchen Promis zur Verfügung gestellt werden und man sieht einfach George Clooney, der trägt Boss-Anzüge oder so. Dann weiß man, aha, Boss Schock-Look, da der George Clooney trägt das auch, das muss etwas Gutes sein und so ein Produkt wird dann gleich irgendwo positiv wahrgenommen. Ich kann mich noch so an meine Musikerzeit von früher erinnern, ganz gute Musiker, die haben ihr Equipment von den Herstellerfirmen gerade einfach gesponsert bekommen, also Dieter Falk, unser früherer Produzent, der hat immer Roland gespielt und die Firma Roland hat ihm einfach die Instrumente zur Verfügung gestellt, jeder auf der Bühne hat gesehen, aha, der Dieter Falk, der spielt Roland. Also Roland, das muss etwas Gutes sein. Oder gute Schlagzeuger, die haben von Paste oder irgendwelchen Herstellern dann ihre Becken bekommen und überall auf allen Fotos und auf allen Videoaufnahmen und so weiter war dann immer die Firma mit drauf und die hat dadurch profitiert. Seitdem ich da ein wenig sensibilisiert bin drauf, vielleicht ist das euch auch schon aufgefallen, wenn man Fernsehen guckt, amerikanische Spielfilme oder so, dann erscheint manchmal oben, in letzter Zeit zumindest, so ein Hinweis, enthält Produktplatzierungen. Und das ist eigentlich nichts anders, als dass man mit Produkten versucht, eben in positive Verbindung in dem Film, sie gut darzustellen. Der Held im Film fährt halt irgendwie eine deutsche Nobelkarosse, einen Porsche oder einen Daimler oder irgend so etwas. Und man merkt irgendwie und man denkt wahrscheinlich, aha, das muss wirklich etwas sein. Und man wird beeinflusst, ohne dass man es vielleicht ganz bewusst wahrnimmt und merkt. Wir behaupten in unserer Serie, dass Jesus Christus der Beeinflusser Nummer eins ist. Wir glauben, dass Jesus uns, unsere ganze Gesellschaft, viel mehr beeinflusst, als wir das ganz bewusst wahrnehmen. Und heute geht es um das Thema, er beeinflusst unsere Vergangenheit. Und als ich das Thema gehört habe, habe ich gedacht, ja, du Paul, was hast du dabei gedacht? Irgendwie, das geht ja gar nicht. Irgendwie beeinflussen die Vergangenheit. Also wenn, dann beeinflusst du ja die Zukunft. Also ich sehe einen tollen Anzug und sage mir, aha, wenn ich mir einen kaufe, dann würde ich aussehen wie George Clooney für später mal und nicht die Vergangenheit. Aber ihr werdet wahrscheinlich merken in den nächsten Minuten, wie das sogar möglich ist, die Vergangenheit so zu beeinflussen. Paul hat in seiner letzten Predigt stark über das Wesen dieser Beeinflussung und den Zusammenhang zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf gepredigt. Wenn ihr die Predigt vom letzten Sonntag nicht gehört habt, auf unserem Livestream könnt ihr die gerne nochmal nachhören. Und es ging ihm darum, Gott, der Schöpfer, beeinflusst quasi sein eigenes Geschöpf. Er hat sich ein Abbild in seinem Geschöpf Mensch geschaffen. In Kolosser 1, Vers 16 lesen wir, denn in ihm, also in Gott, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Und dann im 1. Mose 1, Vers 27 heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Also da haben wir den Schöpfer und da haben wir quasi das Abbild des Schöpfers, der vieles von dem widerspiegelt. Wir lesen, dass sie damals im Paradies eine gute Beziehung hatten, dass sie miteinander unterwegs waren. Und Paul hat uns dann erklärt, wie diese Beeinflussung aussieht. Und ich möchte da nochmal einhaken. Er hat uns dargestellt, Gott ist als Schöpfer der Allmächtige, absolut souverän. Und ein Abbild davon ist, dass wir als seine Geschöpfe vom Wesen her auch etwas von dieser Macht haben. Wir haben Kraft, wir haben Möglichkeiten, Dinge zu gestalten und der Herr Lederach ist uns noch gut in Erinnerung von unserem Church Brunch, der ja bekannt ist, die beste Schokolade in der Schweiz zu schaffen. Also er hat die Fähigkeiten, die Macht, möchte man vielleicht sagen, die Möglichkeiten, das so zu schaffen. Und das ist natürlich in vielen anderen Bereichen auch so. Wir können Maschinen bauen, wir können Schiffe bauen, die unglaubliche Lasten transportieren können. Wir haben Kraft, wir haben Macht, aber gleichzeitig, und das hat in der letzten Predigt eben gefehlt, und das ist heute dran als Ergänzung. Die ganze Sache hat auf der anderen Seite auch eine Rückseite der Medaille. Wenn wir an Macht denken, müssen wir auch an Krieg denken. Wir als Menschen missbrauchen die Macht, die wir haben, zum Krieg. Und wenn ich als Deutscher an den Zweiten Weltkrieg zurückdenke, 50 Millionen, das entzieht sich ja völlig unserer Vorstellungskraft, 50 Millionen Tote, schätzt man, hat der Zweite Weltkrieg gekostet. Also eine dramatische Rückseite dieser Medaille, dieses Wesens, der Mensch kann mächtig sein, aber er missbraucht oft auch diese Macht. Und das hat eine große Dramatik. Wir leben heute in einem der größten Abschnitte, in dem wir Frieden erleben. 70 Jahre Frieden seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe nichts von Krieg selber mitbekommen. Mein Vater hat ihn als Kind noch erlebt. Mein Großvater war mittendrin in zwei Weltkriegen. Wir leben heute in einer außergewöhnlichen Zeit, wo wir uns das gar nicht bei uns hier in Nordeuropa so vorstellen können. Aber gehen wir nur denken wir an den Jemen, an Pakistan, an Afghanistan, an solche Länder. Da ist diese Kehrseite, dieser Missbrauch von Macht ganz deutlich. Und natürlich darf man sich fragen, ja, was ist jetzt mit dem allmächtigen Gott, der den Mensch mächtig geschaffen hat? Was ist da passiert? Warum hat sich das so dramatisch auch ins Negative gekehrt? Schauen wir mal ein anderes Beispiel an von Allwissenheit Gottes und dem Wissen des Menschen. Unser Wissen ist weit gewachsen. Wir können, wenn wir zum Arzt gehen, uns fantastischen Möglichkeiten unterziehen. Ich hoffe, euch geht's gut, wenn ihr einen Zahnarztstuhl seht und der Puls bleibt noch, wo er ist. Aber ich finde, das sind fantastische Möglichkeiten, die wir als Mensch haben. Aber gleichzeitig auch wieder, wenn wir die Kehrseite der Medaille nehmen, wir beginnen Gott zu spielen, wir greifen in Gene ein, wir manipulieren Lebensmittel gentechnisch und spielen uns irgendwo als Schöpfer auf. Man könnte sagen, wir rebellieren, wir wollen mehr als nur das, was wir haben, sondern das dreht sich auch da ins Gegenteil. Nehmen wir noch ein Beispiel, kreativ sein, aus dem Nichts etwas schaffen können. Gott ist kreativ, der Mensch ist kreativ. Der Paul hat das Beispiel gebracht vom Ferrari oder vom Porsche. Also was der Mensch kreativ schaffen kann, das ist irgendwo gewaltig. Wenn wir an die Atomkraft denken, das ist unglaublich, was der Mensch hingebracht hat, um riesige Energien freizusetzen. Und auch da wieder die Kehrseite der Medaille. In Hiroshima schätzt man 80.000 Tote durch den Abwurf dieser Atombombe, wie sich das Wesen ins Negative kehrt und wie das Negative dramatisch Auswirkungen hat. Das letzte Beispiel, dieses liebensfähig sein, liebend sein. Gott ist liebend, ja. Wir sind fähig zur Liebe und die Bilder von Herzchen und von Hochzeiten und so weiter, die sind ja wirklich gigantisch. Und es ist ja wirklich so, Liebe ist einen Klebstoff für Beziehungen, der zusammenhält. Das ist etwas Schönes, das ist etwas Wunderbares. Aber auch da wieder, wenn es in die negative Seite kehrt, in Hass, Ehen scheitern, Gewalt wird in Familien gelebt oder geschieht, Frauen, die alleinerziehend die Familie durchbringen müssen, zerrüttete Beziehungen. Das gehört auch leider zum Wesen des Menschen quasi als Kehrseite mit dazu. Und da muss man sich natürlich fragen, was ist passiert bei diesem schöpferischen Gott? Warum ist das so? Geht das nur den anderen so? Oder geht das mir selber auch so? Also ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns diese Schattenseite des Wesens Mensch schon erlebt hat. Wenn du mal wo gelogen hast, wenn du irgendwo nicht ganz aufrichtig gewesen bist, wenn du mal deinen Bruder oder Schwester auf den Mond schießen wolltest oder Stress mit deinem Ehepartner hast. Ich denke, wir alle sind uns bewusst, wir kennen diese dunkle Seite. Wir kennen auch diese Rückseite der Medaille. Die Bibel ist da sehr realistisch. Ich lese euch einen Vers aus Römer 3, Vers 10. Da heißt es: Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Plan. Also alle sind abgewichen von diesem ursprünglichen Plan, den Gott für uns hatte. Und viele von uns wissen, die Bibel spricht vom Sündenfall, spricht von diesem Moment, wo der Mensch sich nicht zufrieden zeigen konnte mit dem, was er hatte, sondern mehr sein wollte, mehr haben wollte, der selber Gott sein wollte und wie es dann zum Zerbruch dieser Beziehung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf kam. Die Geschichte mit Adam, Eva, der Frucht und dem Paradies und so. Vielen von uns ist die Geschichte wahrscheinlich bekannt. Und genau das ist lange Zeit in unserer Vergangenheit passiert. Und deshalb kommen wir auch dazu, dass wir sagen, das beeinflusst uns schon aus der Vergangenheit her. Wir tragen irgendwie diesen Virus des Gefallenseins, des zerbrochenen Verhältnisses zu Gott in uns. Und die große Frage ist natürlich, wie können wir uns entschuldigen? Das ist ja so ein Wort, das wir im normalen Sprachgebrauch nutzen. Entschuldigung, dieses Entschuldigen, diesen Virus, diese Schuld wieder loswerden. Ganz in der Bibel schon wird beschrieben, wie das durch Opfer dargestellt wurde. Also dass die Schuld von Menschen auf Tiere quasi übertragen wurde und diese Tiere stellvertretend für den Sünder dann gestorben sind. Man redet von dem Sündenbock. Also das Schaf, auf das die Sünden gelegt wurden im Bild und das dann geopfert wurde, das damals in die Wüste gejagt wurde, damit es dann dort stirbt. Und der Begriff, jemanden in die Wüste schicken, den kennen wir auch aus dem Sprachgebrauch. Also das ist gar nicht so weit entfernt von unserer Vorstellung, ein Tier zu haben, das stellvertretend für Schuld geopfert wird. Eine ganz fantastische Geschichte, finde ich, ist die Geschichte, auch ganz früh in der Bibel, schon in den ersten Büchern in Mose, wo von Abraham berichtet wird. Abraham bekommt von Gott den Auftrag, seinen Sohn Isaak mit ihm zusammen auf einen Berg zu gehen und Isaak auf dem Berg dort zu opfern. Und kurz bevor es zu dieser dramatischen Tat kommt, zeigt Gott Abraham ein junges Schaf, einen Widder, der sich da im Gestrüpp verfangen hat und der dann stellvertretend für das Kind auf diesem Berg geopfert wurde. Das ist tausende Jahre vor dem Zeitpunkt, dass Jesus auf die Welt kam. Und das Verrückte ist, diejenigen, die in Israel auf unserer Reise mit dabei waren, die haben das sehr deutlich vor Augen gehabt. Das ist auf dem Berg passiert, auf dem Tempelberg in Jerusalem. Man nimmt an, dass das der Ort war, an dem damals Abraham seinen Sohn hat opfern sollen. Und tausende Jahre später stirbt genau an dem Ort, ein bisschen außerhalb von der Stadt, Jesus stellvertretend für die Sünde. Ich finde, das ist ein extrem starkes Bild, das schon tausende Jahre vor Jesu Geburt passiert ist, als Bild für diese Vergebung. Die Schuld wird auf ein Lamm gelegt und es stirbt stellvertretend. Und selbst Jesus schon 2000 Jahre vor uns in unserer Vergangenheit stirbt dann an dieser gleichen Stelle stellvertretend für unsere Schuld. Im Alten Testament Jesaja wird auch immer wieder von diesem Lamm gesprochen, das geopfert wird, das sich hingibt. Machen wir einen großen Zeitsprung, 50 bis 100 Jahre nach Christi Geburt. Paulus schreibt der Gemeinde in Rom Folgendes. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Also alle sind schuldig geworden, erklärt er. Da ist zum Bruch gekommen und mittendrin steht dieses Wort aber. Gott hat es nicht so gelassen, sondern aber er, das, was keiner verdienen konnte, er schenkt Jesus seinen Sohn, der diesen Zerbruch wieder in Ordnung bringt. Das heißt, Jesus ist derjenige, der geopfert wurde, statt früher das Lamm, jetzt Jesus, der für uns geopfert wurde, der den Fluch der Sünde, der diesen Virus, den wir alle in uns haben, stellvertretend auf sich genommen hat. In Vers 18 fasst das Paulus nochmal schön zusammen. Da heißt, es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen, und damit meint er Adam, sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Das spiegelt zurück zu dieser Geschichte damals im Paradies. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen, und da meint er jetzt Jesus, sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Das ist genau das, was wir heute an Karfreitag feiern, was wir gedenken, dass Jesus als dieser eine Mensch die Tat des einen früheren Menschen, das, was damals passiert war, in Ordnung bringt, dass er damit auch Einfluss auf unsere Vergangenheit nimmt, indem er schon vor 2000 Jahren unsere Schuld auf sich genommen hat und uns einen freien Zugang zu Gott geschaffen hat. Jesus ist damit Influencer Nummer eins, der uns als Menschen so beeinflusst wie niemand anders. Simi hat in seiner ersten Predigt darüber gesprochen, wie Jesus uns beeinflusst und Kultur. Der Paul in der letzten Predigt, wie er unser Wesen beeinflusst. Und heute, denke ich, wird klar, wie Jesus sogar schon unsere Vergangenheit beeinflusst hat. Für uns ist das manchmal fast nicht zu greifen, was da passiert ist. Und ich möchte euch gerne jetzt ein Video zeigen, das mit einem anderen Beispiel nochmal versucht zu verdeutlichen, was damals passiert ist. Es ist in Englisch, aber es ist mit Untertitel. Ihr müsst relativ zügig lesen, damit ihr das gut versteht. Aber ich denke, das wird auch durch das Beispiel klar werden.
My dad has always been a tinkerer. He likes working with his hands and figuring out how to fix things. For example, growing up, I don't remember my dad ever taking any of our cars to get an oil change. That was just one of those things he seemed to enjoy doing on his own. And over the course of a few oil changes, he would slowly fill up this large metal container with the used oil. And this stuff was dirty. I mean, filthy, basically sludge. And eventually he would take it to get recycled, but in the meantime, it sat alongside the wall of our garage underneath the eave. And my brother and I were given strict instructions to keep our distance. And we did. Except for the one time when I didn't. On that particular occasion, I was innocently strolling by when I stopped. And I took a couple steps back. And when I looked around, no one was in sight. And I remember I could hear the sound of my own heart beating as I looked down and saw myself reflected in that inky sludge. And I knew exactly what I should not do. And I did it anyway. I plunged both hands in until I was up to my elbows. And it was thick and slimy and dirty. Basically, it was awesome. And then, it wasn't awesome. I suddenly realized how much trouble I was in. The oil clung to me even as it was dripping off of my fingertips. So I tried to fling it off and made a bigger mess. At which point I tried to skim it off and wipe it off, but nothing was working. So I ran into the garage and I grabbed a rag that was way too small for the task. And at this point, total panic. So I snuck back into the house, into the bathroom, where I scrubbed and I scrubbed and I scrubbed with a bar of soap and water. But the only thing that I managed to do was smear the oil all over myself and all over the white porcelain sink and all over the bathroom tile. In trying to clean up my mess, I'd made it so much worse. So I did the only thing I could do. Dad? I could hear his footsteps coming from the living room. And then in the hallway. And as he opened the bathroom door, I burst into tears. Without a word, he took one of my oil-smeared hands and he guided me to the kitchen. And from underneath the sink, he pulled out this bottle of an orange-scented, sandy kind of soap that he squeezed into my hands. And then he stood there with me and helped me wash away the mess that I'd made. I watched as it disappeared down the drain. Sin makes an ungodly mess. It makes a mess of us. It makes a mess of the things and the people that we use to try to clean it up and cover it up. And it simply cannot be gotten rid of unless you're given stronger stuff. And the good news is that when we call out to Jesus for help, he has stronger stuff.
Jesus ist der, der diese Waschpaste darstellt quasi, der frei, der wieder befreit. Sein Tod, der uns reinigt. Und deshalb dürfen wir uns am Karfreitag, so dramatisch der Karfreitag und der Tod von Jesus ist, uns auch freuen und dankbar sein über dem, was Jesus für uns getan hat. Er kennt dieses Reinigungsmittel. In Lukas 19, Vers 10 heißt: Ich bin gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus macht das gern. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten. Er sieht unsere Verlorenheit. Er sieht unseren Dreck. Er hat schon vor 2000 Jahren das komplett vollbracht für uns, dass wir jetzt heute hier sitzen dürfen als gereinigte Kinder des großen Gottes. Das ist etwas absolut Wunderbares. Vielleicht kann man das noch mit einem anderen Bild vergleichen, vielleicht mit einem Arzt, der sehr fähig ist und der schon eine langfristige der Arzt kann Diagnose stellen kann. Und du hast vielleicht noch gar nicht gemerkt, aber der Arzt kann dir schon vorher sagen, du hast eine Krankheit, die dich ruinieren wird. Und in diesem Bild gesprochen hat der Arzt das Medikament dafür, das er dir geben kann. Es ist aber nicht nur ein Medikament, sondern es ist eigentlich ein Tausch, dass dieser Arzt sein Leben gibt, um dich zu befreien von dieser Krankheit, die dich letztendlich umbringen wird. Und Jesus ist diese Person, der sein Leben schenkt im Tauschhandel für meine Schuld, für mein Virus, für diese Krankheit, die ich in mir trage. Und ich kann jeden nur beglückwünschen unter uns, der diesen Tausch von Jesus schon erlebt hat. Und wenn du das selber noch nicht erlebt hast, wenn du dich noch nicht zu Jesus hingewendet hast und gesagt hast, ich will machen, Tausch, ich will deine Erlösung annehmen, dann möchte ich dir heute Morgen Mut machen, dass du nicht mit diesem Virus weiterlebst, den vielleicht mit irgendwelchen Dingen versuchst klein zu halten, sondern die wirkliche Erlösung, die wirkliche Befreiung durch Jesus annimmst. Das ist das Beste, was eh schon 2000 Jahre in unserer Vergangenheit zuvor passiert ist, das schon erledigt ist, das ist vollbracht. Wir müssen es nur noch annehmen, wir dürfen es nur noch genießen. Das ist das grandiose Angebot von Karfreitag, dass wir das einfach geschenkt annehmen dürfen, weil dieser endlos liebende Vater seinen Sohn, der ihm nicht zu gut war, geschenkt hat, damit wir befreit werden dürfen und dass wir als seine Geschöpfe, als sein Gegenüber, so wie er uns mal geschaffen hat, wieder zurückkommen dürfen zu ihm. Das ist die wunderbare Botschaft von heute Morgen. Und ich möchte euch einladen, dass wir miteinander jetzt auch das Abendmahl feiern. Jesus hat das ganz bewusst vor seinem Tod gefeiert, mit seinen Jüngern damals. Und er hat ihnen gesagt, dass dieses Brot und auch den Wein, den sie damals genommen haben, ein Sinnbild ist für ihn. Und auch wir dürfen uns heute daran erinnern, wenn wir das Brot nehmen, wenn wir den Traubensaft nehmen, an den Leib Jesu, der zerbrochen ist, so sagt man, am Kreuz auf Golgatha, der dort hingerichtet wurde, und den Traubensaft als Zeichen für das Blut, für dieses Opferblut, das er damals vergossen hat für uns. Und ich möchte dich einladen, dass du das heute Morgen ganz bewusst machst, indem dass du das Brot und den Saft nimmst und Jesus dadurch wieder einmal neu klar sagst, ich danke dir dafür, ich nehme das ganz bewusst an, ich genieße diesen Traubensaft und das Brot, deine Hingabe als Gottes Sohn, deine Erlösung, im wahrsten Wortsinn, Erlösung, das Losmachen von Schuld und Sünde heute Morgen an. In Johannes 6, Vers 47 heißt es, wer an mich glaubt, der hat jetzt schon das ewige Leben. Das ist wieder so ein zeitliches fast Durcheinander. Wenn wir jetzt glauben, dürfen wir schon so leben mit Gott, wie wir auch später dann die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Die Ewigkeit kommt quasi, indem wir ihn annehmen, zu uns ins Heute und verbindet Vergangenheit und Zukunft. Ich lese euch die Verse vor, die Jesus damals seinen Jüngern gesagt hat, bevor er dann auch den Schritt an seine Hinrichtung und ans Kreuz gegangen ist. Und ich lade euch ein, dass wir, wenn ich das gelesen habe, dann einfach entweder könnt ihr hier nach vorne auf der linken oder auf der rechten Seite kommen. Hinten hat es auch nochmal die Möglichkeit. Und ihr dürft euch gerne in der Zeit am Brot und an dem Saft bedienen. Und wir werden dann währenddessen beginnen, einige Lieder zu spielen. Und ich lade euch ein, dass wir dann, währenddem wir diese Lieder singen, dann Brot und Traubensaft nehmen, wenn ihr schon auf die Bühne kommt, und dann das genießen. Und indem wir das tun, haben wir wieder diesen Spagat zwischen Lobpreislieder singen und die Realität ergreifen, dass er uns erlöst hat, und andererseits auch zurückdenken an den Zerbruch und an das Leid, das Jesus für uns vollbracht hat. Jesus nahm das Brot, er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, gab ihn den Jüngern und sagte: Dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen.